Wir sind adoptierte Kinder Gottes. Das klingt ein bisschen schräg, weil wir sind ja in jedem Fall Gottes Kinder. Was meine ich damit? Das Thema Adoption spielt ja in meinem Leben, wie die meisten wahrscheinlich wissen, eine bisschen größere Rolle. Adoption heißt, wenn man es übersetzt, an Kindesstatt annehmen und kommt ursprünglich aus dem Lateinischen von adoptare, das in dieser Bedeutung eigentlich hinzuerwählen oder ausersehen heißt und setzt sich aus den Worten zusammen, lateinisch ad an und optare wählen. Also man ist eben hinzuerwählt, angewählt, ausersehen. Insofern ist das ein besonders schöner Begriff. Wir sind adoptierte Kinder Gottes, weil wir hinzuerwählte Kinder sind. Ich habe schon gesagt, wir sind ja in jedem Fall Kinder Gottes, weil er uns geschaffen hat. Doch erst wenn wir seinen Sohn kennenlernen, ihn annehmen und ihn für uns als unseren Vater und Herrn und Freund akzeptieren, dann erfahren wir eigentlich erst die Art von Beziehung, die Gott von Anbeginn für uns eigentlich gedacht hatte. Durch dieses Annehmen von Jesus verändern wir uns und durch diese Veränderung werden wir adoptierte Kinder, angenommene, hinzuerwählte. Einfach deshalb, weil wir dann erst Gottes Gnade so richtig erkennen können. Also erst durch den Sohn werden wir wirklich zu Gottes Kindern. Man kann das sehr schön im Johannesevangelium lesen. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und an einer anderen Stelle lesen wir: Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, der immer da ist, der von Anfang an war und der kommen wird. Gnade und Frieden auch von den 7 Geistern vor Gottes Thron und von Jesus Christus, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit bezeugt. Also durch Jesus erfahren wir oder bekommen wir das Recht, echte Kinder Gottes zu werden. Und gleichzeitig sagt uns die Bibel, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit sagt. Wir sind also adoptiert, angenommen. Und ich erinnere euch jetzt an die Predigtserie zu den Ich Bin-Worten Jesu. Weil auch da können wir lesen: Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr euch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also die Bibel, es gibt noch unzählige Stellen mehr, wo wir einfach darauf hingewiesen werden, dass wir eben Jesus brauchen. Warum wähle ich diesen Einstieg? Wir befinden uns ja in der Predigtserie zum Thema Jüngerschaft. Also wie werden wir zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesu? Wie werden wir dazu? Indem wir uns orientieren an Jesus und Gott kennenlernen. Und wie schon in unseren letzten Predigten erwähnt, offenbart sich Gott uns Menschen halt nie völlig, sondern wir sehen immer nur so einen Ausschnitt von dem, was Gott eigentlich mit uns vorhat oder was er uns geben möchte oder schenken möchte. Er hat sich uns aber einmal völlig oder vollständig offenbart, so dass wir ihn wirklich kennen und erkennen dürfen. Und das ist in Form von Jesus, seinem Sohn, den er uns einfach geschickt hat, damit wir ihn, den Vater, wirklich erkennen können und auch gerettet werden. Jesus ist uns in vielerlei Dingen Vorbild, so wie er an anderen Menschen handelt, so wie er umgeht mit anderen, aber vor allem auch, wie er in Beziehung zu seinem Vater ist. Und genau das wollen wir uns heute auch anschauen und das ist auch quasi der Titel meiner Predigt: Jesus als Vorbild für unsere Gottesbeziehung. Eins schicke ich gleich vorweg, wir werden nie so eine gleiche Beziehung zu Gott haben wie Jesus, weil Jesus einfach auch ein Teil von Gott ist. Das ist einfach dieses Geheimnis der Dreieinigkeit, der Trinität. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist die Trinität einfach ein schwieriges Thema, egal wie lange ich mich damit befasse. Es übersteigt meinen Verstand trotzdem ein bisschen, wie jemand Vater, Sohn und Heiliger Geist zur gleichen Zeit sein kann und trotzdem irgendwie drei Personen. Es ist irgendwo ein Mysterium für uns Menschen und doch ist einfach Jesus ganz Mensch und ganz Gott. Und er lebt uns einfach vor, wie so eine Beziehung zum Vater ausschauen kann und soll und was wir anstreben sollen in unserem Leben. Eine gute Beziehung, wie wir es auch von unseren Beziehungen mit unseren Ehepartnern, Freunden, Kindern, Verwandten sehen, ist einfach, dass eine Beziehung von gegenseitiger Liebe und Respekt und Vertrauen lebt. Wenn wir das nicht haben, ist die Beziehung irgendwo gestört. Und wenn wir jetzt von einer Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung reden, dann kommt auch noch der Gehorsam dazu. Und man sieht, wie gut eine Beziehung funktioniert oder wie gesund sie ist, am besten in Zeiten von Schwierigkeiten oder Herausforderungen, also in Zeiten, wo es nicht rund läuft, wo es uns nicht sehr gut geht, wo nicht alle quasi glücklich sind und alles rund läuft, sondern dann, wenn es eben Schwierigkeiten gibt. Und dazu möchte ich euch heute oder mit euch heute gemeinsam eine Bibelstelle durchgehen, die, finde ich, am eindrucksvollsten schildert, wie diese tiefe Beziehung von Jesus zu seinem Vater ist und wie sehr Jesus ja diese Beziehung lebt. Und das ist die Erzählung von Jesus im Garten Gethsemane. Hier sehen wir einfach, finde ich, alle Seiten von der Beziehung zwischen Jesus und Gott in einer Bibelstelle vereint. Ich habe hier drei Punkte rausgearbeitet und werde euch die Bibelstelle dann vorlesen und dann irgendwo so, ich will nicht sagen Punkt für Punkt durchgehen, aber so ein bisschen durchführen durch diese drei Punkte. Der erste ist das Gebet als ununterbrochene Gemeinschaft. Der zweite ist Gehorsam und Unterordnung, wobei ich zu diesem Thema nicht allzu viel sagen werde, weil ich dazu eine eigene Predigt mache dann im Juli. Und Gott als unser Freund, nicht als unser Herr. Jetzt zur Bibelstelle. Ich habe mir primär die aus dem Matthäus-Evangelium gewählt. Man kann diese Erzählung über Jesus im Garten Gethsemane in allen vier Evangelien nachlesen. Meine Stelle ist momentan die in Matthäus 26, 36 bis 46. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie: Setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es dir möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Oder wie man in einer anderen Übersetzung noch liest, so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: Könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir diese Leiden nicht erspart bleiben können, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er kehrte um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte: Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus, aber jetzt ist die Stunde gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Historisch gesehen, was ist eigentlich Gethsemane oder Gethsemane, wie es in manchen Übersetzungen auch heißt. Dazu zeige ich euch ein paar Bilder. Der in der Bibel als Gethsemane beschriebene Ort war zur Zeit Jesu ein Platz unter freiem Himmel. Also der war nicht verbaut mit Gebäuden, sondern es war eben ein Garten. Und dieser beschriebene Garten lag und liegt an den Hängen des Ölbergs und ist nach den dortigen Olivenhainen benannt. Hier sieht man im Hintergrund die Kirche aller Nationen. Das ist ein Kirchengebäude, das heute hier steht. Die Ölbäume, die man hier sieht, wurden etwa im 12., 13. Jahrhundert gepflanzt, also stammen nicht ursprünglich aus Jesu Zeiten. Es ist aber davon auszugehen, dass auch zu Jesu Zeiten dort Olivenbäume waren, weil Gethsemane bedeutet übersetzt Ölkelter. Also kann man davon ausgehen, dass dort schon Olivenbäume waren. Und weil in verschiedenen Bibelübersetzungen davon gesprochen wird, dass Jesus eintritt in den Garten, kann man auch davon ausgehen, dass der irgendwie mit einer Mauer versehen war oder irgendwie eingegrenzt war, weil sonst tritt man nirgendwo ein. Aber das sind, wie gesagt, Mutmaßungen. Und mein Ansatz ist dazu, dass Jesus diesen Ort sicherlich sehr bewusst gewählt hat, um Ruhe zu finden und in Ruhe zum Vater beten zu können. Er nimmt, wie wir gelesen haben, seine Jünger mit, seine engsten Vertrauten, ahnend oder doch auch wissend, was für schwierige Zeiten auf ihn zukommen werden. Die meisten seiner Jünger lässt er zurück und nimmt eben nur Petrus, Jakobus und Johannes mit. Und ich finde, wir lesen dann die erste wirklich bemerkenswerte Stelle, nämlich Jesus hat Angst und Sorgen. Er ist einfach in diesem Moment zutiefst Mensch, weil er menschliche Gefühle empfindet. Er vertraut sich auch seinen engsten Jüngern an, indem er eben zu ihnen sagt, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Er bittet sie eben, dass sie bei ihm bleiben, ihn unterstützen, einfach menschliche Freunde für ihn sind. Doch so sehr er sich das wünscht, er betet im Endeffekt dann doch allein. Weil was tun seine Jünger? Die schlafen ein. Wir lesen dann im Lukas-Evangelium, also nicht in der Stelle vom Matthäus-Evangelium, sondern im Lukas-Evangelium. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Also Jesus hat quasi Todesängste ausgestanden. Und ich habe dann nachgelesen, also Jesus betete extrem, wirklich intensiv in dieser großen Angst. Und diese Stelle kann man wirklich ernst nehmen, weil dieses Phänomen gibt es nämlich wirklich, dass man Blut im Schweiß hat. Das nennt man Hämatidrosis. Und das ist ein Phänomen, das auftreten kann, wenn man wirklich Todesangst hat oder ganz starker körperlicher Belastung ausgesetzt ist. Dabei erweitern sich eben die Kapillargefäße und es tritt Blut, also und die platzen auf und deshalb vermischt sich Blut mit Schweiß. Und wie gesagt, das nennt man Hämatidrosis. Man kann also davon ausgehen, dass Gott wirklich mit aller Kraft gebetet hat und so viel Angst empfunden hat scheinbar und so sich so angestrengt hat im Gebet, dass dieses Phänomen eben aufgetreten ist. Und was man hier aber unterscheiden muss, ist, Jesus hatte nicht als Jesus Todesängste, weil er einfach Angst vor all dem wirklich hatte, sondern er hatte das eher, weil er gewusst hat, dass er in wenigen Stunden diesen Kelch trinken muss, den ihm der Vater eben bereitet hat. Er hat gewusst, was auf ihn zukommen wird. Und Kelch steht in der Bibel sehr oft als Synonym für die Sünde. Und er muss eben, und den Zorn Gottes, und er muss eben diesen ganzen Zorn Gottes stellvertretend für unsere Sünden ertragen. Und dessen war er sich bewusst. Und deshalb litt er Todesängste. Also nicht im menschlichen Sinne. Und doch war Jesus nicht ganz allein. Wir lesen ja, seine Jünger haben ihn quasi allein gelassen, also auf menschlicher Ebene war er allein. Und das ist ja auch oft in unserem Leben so, dass wir irgendwo auf menschlicher Ebene das Gefühl haben, alle haben uns verlassen und uns im Stich gelassen. Weil wir lesen auch, Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Also er empfindet trotz aller menschlicher Einsamkeit, dass er eben nicht allein ist, sondern dass der Vater ganz eng bei ihm ist. Ich sehe Einsamkeit nicht immer negativ. Weil in Einsamkeit steht ja auch das Wort Einssein. Das steckt irgendwie in Einsamkeit drin. Und da sehen wir, finde ich, diesen ersten Punkt von mir sehr gut herausgearbeitet. Jesus ist in einer ununterbrochenen Gemeinschaft mit Gott und erfährt dadurch eine Nähe, die er, wenn alle Jünger dabei wären, wahrscheinlich nicht so empfunden hätte. Und ich glaube auch, dass wir als Menschen immer wieder mal Einsamkeit brauchen. Einfach, dass uns nichts ablenkt von Gott. Mir geht's oft so, dass ich Einsamkeit manchmal brauche, um auch ganz klar unterscheiden zu können, höre ich jetzt wirklich Gott zu mir sprechen oder ist das vielleicht meine eigene Stimme oder irgendwer anderer, der mir quasi etwas zuspricht, was vielleicht nicht von Gott ist. Ich brauche manchmal Ruhe und Einsamkeit einfach, dass ich Gott auch höre in dem ganzen Trubel und in dem, was mich sonst ablenkt. Es ist, diese Stelle finde ich auch ein wunderbarer Kontrast zu dem gemeinsamen Abendmahl, was davor noch war. Also Gott zeigt uns damit, dass wir einerseits die Gemeinschaft unbedingt brauchen, um auch das zu leben, was Gott uns zeigt, um das anderen Menschen weiterzugeben. Die Einsamkeit wiederum brauchen wir einfach, damit unsere Beziehung zu Gott mehr definiert wird, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir ihn für uns erleben können. Im Lukas-Evangelium lesen wir auch noch, dass Jesus die drei Jünger eindringlich ermutigt zu beten, damit sie der kommenden Versuchung widerstehen können. Da steht wieder, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. In einer anderen Bibelübersetzung lesen wir, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und was tun die Jünger? Sie schlafen ein. Sie sind einfach emotional und körperlich müde und geben ihrem Fleisch nach, anstatt zu beten. Die Warnung von Jesus, dass sie bald in Versuchung geführt werden, insbesondere eben Petrus, wie wir wissen, und seine Aufforderung zum Gebet bleiben ungehört von den Jüngern. Was die Jünger damals nicht realisiert haben, ist einfach, dass sie diese innige Beziehung zu Gott aber ganz dringend brauchen, um eben danach standhaft zu bleiben. Weil vorher brüsten sie sich ja noch, also Herr, quasi wir folgen dir überall hin und was auch immer kommt, Jesus, und wir stehen zu dir. Und man kann ja nachher lesen, wie einer nach dem anderen eigentlich Jesus verlässt oder ihn verleugnet. Und diese Szene, finde ich, zeigt uns wieder einmal, wie wichtig Gebet ist. Gerade wenn wir uns müde fühlen und uns denken, jetzt will ich gar nicht. Es ist einfach wichtig, dass wir mit Gottes Liebe aufgefüllt werden und dass wir auch wirklich so handeln, wie es für uns gedacht hat, auch wenn es dann schwierig wird. Ich finde, bei den Jüngern sieht man sehr schön, was die Konsequenzen sind, weil sie nicht auf Jesus hören wollten. Weil ihr anschließendes Versagen einfach dann ganz deutlich wird. Jesus als Mensch kannte ja das Gefühl von Schwachheit. Er selber war aber ohne Sünde. Und wie gesagt, in diesem Gebet an den Vater kämpft er gegen seine menschlichen Gefühle. Diese Gefühle sind zwar an sich nicht sündig, also einfach Gefühle zu haben, zu sagen, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, erspar mir das. Wir beten das genauso und das ist keine Sünde. Aber es kann Sünde daraus entstehen, wenn wir es nicht dem Willen Gottes unterwerfen. Wenn wir nicht sagen, Vater, bitte erspar's mir, aber dein Wille geschehe. Also Jesus zurückschrecken ist einfach ein normaler Ausdruck, dass er Mensch ist. Und in diesem intensiven Gebet aber unterwirft er sich wieder seinem Vater. Und da, finde ich, sieht man sehr schön diesen zweiten Aspekt, seiner Beziehung zum Vater, nämlich Gehorsam und Unterordnung. Also mit dem Satz, mein Vater, wenn es dir möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Drückt er einfach Gehorsam und Unterordnung aus. Und Gehorsam und Unterordnung hat so einen schalen Beigeschmack bei uns oft. So von wegen, ich muss dem, weiß nicht, strengen Lehrer hörig sein. Ich muss meinem Vater, der vielleicht kein sehr liebevoller Vater war, gehorchen. Es hat so ein bisschen einen negativen Geschmack. Aber in Gottes Sinne ist Gehorsam einfach auch ein Stück weit ihm zu vertrauen. Denn wenn ich Gott gehorche, drückt das auch aus, dass ich unendlich viel Vertrauen zu ihm habe. Im Vertrauen, dass er einfach das Beste für uns möchte. Und Jesus ist eben da auch ein Vorbild für uns, weil er sich dessen bewusst, dass sein Vater einfach weiß, was geschehen wird und vertraut ihm, dass die Entscheidung richtig ist. Stellt das nicht in Frage. Das ist auch der Unterschied. Wir sind frei. Wir können aus freien Stücken sagen, Vater, ich vertraue dir, weil ich daran glaube, dass du einen guten Plan hast, auch wenn ich den jetzt nicht sehe. Ein Sklave hat Angst vor seinem Herrn und gehorcht ihm deshalb. Ein Knecht wird vielleicht dafür bezahlt, dass er gehorcht. Aber wir sind frei in Gott und wir dürfen ihm vertrauen, dass er das Beste für uns will. Deshalb ist Gehorsam und Unterordnung in Gottes Reich eben etwas anderes als auf menschlicher Ebene. Und dann komme ich noch auf den dritten Punkt. Jesus ahnt einfach das oder weiß, dass dieser Kelch nicht an ihm vorbeigehen wird und trotzdem bittet er Gott darum. Und gleichzeitig sieht er aber dieses große Ganze, weiß, dass da eben einfach mehr dahinter ist und dass er jetzt derjenige ist, der das auf sich nehmen muss für uns. Und das ist, finde ich, ein unglaubliches Zeichen seiner Liebe und Freundschaft zu den Menschen. Ich habe jemanden einen Ausspruch sagen gehört, Friendship is love in action. Also Freundschaft ist Liebe in der Tat. Und Jesus macht genau das. Also er zeigt uns Jesus handelt einfach aus Liebe und zeigt uns damit seine Freundschaft im Tun, weil er eben akzeptiert und annimmt, was sein Schicksal in dem Fall ist. Und da können wir auch im Johannesevangelium lesen. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Wir sind also Freunde von Jesus und damit auch ein Stück weit Freunde von Gott. Jesus offenbart uns Gottes Liebe, weil er das erträgt, was ihm auferlegt worden ist. Er handelt in Liebe. Einen strengen Herrn oder vielleicht unseren Feind betteln wir an, wenn wir in Not sind. Wir machen uns untertänig oder wir machen irgendwelche Zugeständnisse, wir verhandeln. Ja, wenn ich das und das tue, dann verschonst du mich. Gott ist aber unser Vater, unser Abba, unser Freund. Und so wie Jesus können wir zu Gott sprechen, Herr, ich vertraue dir, egal wohin du mich führst. Ich sehe es immer so, unsere eigenen Väter sind nur ein schwacher Abglanz von Gott oder von dieser Vaterschaft Gottes. Manche Väter haben auch in ihrer Rolle ganz versagt und uns im Prinzip das versagt, was ein guter Vater uns gegeben hätte. Jesus macht uns bewusst, dass wenn wir ihn annehmen, also Gott als unseren Vater haben, haben wir einen Vater, der nicht durch menschliche Schwächen limitiert ist. Und gleichzeitig dürfen wir Gott aber als Abba, als Vater und als Freund ansprechen. Wir brauchen nicht distanziert zu ihm kommen und sagen, oh Herr, und uns ganz klein machen vor ihm. Ich fasse nochmal zusammen. Jesu Gebetsleben war einfach eine ununterbrochene Gemeinschaft mit dem Vater. Und er hat seine Jünger gelehrt, und damit auch ein Stück weit uns, dieses Vorrecht einfach leben zu dürfen. Wir sind Jünger von Jesus, Also haben wir dieses Vorrecht auch an dieser Gemeinschaft mit Gott. Und ich betone das noch einmal, diese Gemeinschaft muss man sich nicht verdienen. Verdienen oder erarbeiten muss man sich etwas als Knecht oder Sklave. Schauen wir zu Jesus, sind wir aber Freunde und nicht Sklaven. Ich habe jetzt ein paar Fragen an uns. Vertrauen wir Gott auch so sehr, dass wir so manchen bitteren Kelch trinken können, weil danach einfach das Leben auf uns wartet? Ist unser Leben ein fortwährendes Gebet und Gespräch mit Gott? Sind wir gehorsam? Ist unsere Beziehung zu Gott eher ohnmächtig, wie zu einem fernen Herrscher oder einem rachsüchtigen Vater? Oder können wir die Freundschaft von Jesus annehmen und damit auch die Freundschaft und letztlich die Vaterschaft Gottes? Wie sehr orientieren wir uns an Jesus? Jesus selbst lehrt uns, seinen Jüngern, wie wir beten. Und ich finde, im wohl bekanntesten Gebet der Christenheit vereint sich einfach alles, was ich heute gesagt habe und was Jesus uns lehren will zu beten. Und ich würde euch bitten, wer das gern mitmachen möchte, dass wir einfach aufstehen und dieses Gebet gemeinsam sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.